Sonst gerade noch, ja.
Mich würde noch interessieren, wie oft kommt es dann überhaupt vor, dass bei Geburt das Geschlecht nicht eindeutig jetzt männlich-weiblich zuordnerbar ist?
Kurz zwischengeschoben, können wir auch nachher noch genauer diskutieren. Also Menschen, die direkt wegen Intersexualität behandelt werden, also die dann operativen hormonellen Maßnahmen unterzogen werden, sind die Schätzungen etwa 0,1 bis 0,5%. Also eher 0,1%, die tatsächlich gewalttätige Maßnahmen dann erfahren. Der neugeborenen Kinder direkt Intersexualität, also was jetzt auch, also jetzt in neuer Begrifflichkeit Disorders of Sex Development, also Störungen der Geschlechtsentwicklung wird eingeführt, sind etwa 4% einzubeziehen. Also die Zahl stammt von Anne Faustus Stirling mit. Es gibt geringere Zahlen, die von 1 bis 2% sprechen. Bei denen tauchen auch beispielsweise Varianten wie die als Klinefelder-Syndrom, also auch schon so pathologisierend beschrieben werden, oder als Turner-Syndrom beschrieben werden, die werden in diese 1 bis 2% immer nicht einbezogen. Also da gab es einen größeren Streit drum. Also direkte Behandlung 0,1 bis 0,5%, das würde ich sagen, das ist eben das, weshalb ich politisch dazu aktiv sein würde, eben gerade diese Gewalt abzuschaffen. 4%, die derzeitige weitere Einordnung, und mit den aktuellen Theorien, die ich jetzt aber vorstellen werde und auch meine Kritik vorstellen werde, möchte ich gerade darauf hinaus, dass sich Geschlecht individuell und vielfältig ausbildet, also um es zugespitzt auszudrücken, also, und auch diese Gewalt auszuklammern, was eben eigentlich nicht geht, dass jeder Mensch eigentlich intersexuell ist. Also dass es kein typisch weiblich, typisch männlich gibt, sondern dass es eher um ein Zusammenspiel von Faktoren geht. Und das wird hoffentlich aus dem Nächsten dann deutlich werden. Noch? Ja?
Also ich hätte vielleicht so eine Frage, weil vorhin ja auch das Rechtliche angeschnitten wurde. Also wie ist es denn heute so, also dass diese Maßnahmen gegen die Kinder ergriffen werden, ist ja klar. Aber werden auch, also müssen die Eltern das unterstützen, damit es durchgeführt wird, oder wird es auch gegen den Willen der Eltern noch zusätzlich?
Nee, also gegen den Willen der Eltern geht es nicht. Aber du musst dir die Situation vorstellen, auch vielleicht von dir ausgehend oder ich von mir, wie zentral zwei Geschlechter in dieser Gesellschaft sind. Also für Eltern, die dann in die Situation kommen, Kind nicht eindeutig Mädchen oder Junge oder so, das kam bisher bei denen meistens überhaupt nicht vor, sondern die werden dann in der Situation damit konfrontiert, dass sie mit der Diagnose, und es wird ihnen auch von den Medizinern, Medizinerinnen dann gleich empfohlen, dass, ja, na, aber das ist kein Problem, das können wir doch so und so behandeln und so. Und also einerseits der eigene Erwartungshaltung der Eltern, ja, na, wenn wir das Kind nicht zuweisen, dann erlebt es ja Hänseleien, und das ist ja jetzt noch ganz klein, da spielt das noch keine Rolle. Also das, also deshalb der eigene Druck, den die Eltern aufbauen, und sie sind gleichzeitig in diesem Behandlungsprozess, also mit einem Expertinnen-Team konfrontiert, die dann eben schon sagen, wie alles geht, und also die Expertinnen, also Expertinnen auch in Anführungsstrichen, konnten sich häufig jahrelang damit auseinandersetzen und eben gerade Intersexualität in allen Punkten betrachten oder in vielen, und die Eltern haben dafür vielleicht ein paar Wochen Zeit. Und entsprechend sind sie eben da in einer sehr schlechten Verhandlungsposition auch. Und theoretisch eigentlich, also das ist der Punkt, der gerade, also der für mich wichtig ist und der gerade von der intersexuellen Bewegung erfolgt. Es geht nicht darum, ob Medizin oder Eltern entscheiden können, sondern der Mensch muss selbst entscheiden können. Und solange kein gesundheitsgefährdender Zustand vorliegt, dürfen keine Operationen, also gar keine, stattfinden. Auf jeden Fall dürfen aber keine geschlechtszuweisenden, keine geschlechtsvereindeutigenden Operationen stattfinden. Und das ist im Moment der Kampf, der geführt wird. Er geht mittlerweile ein bisschen in die Medizin ein, aber da wird das immer noch abgebügelt. Ja, na, die einen könnten wir, da könnten wir wirklich auf die Operation verzichten, aber bei den anderen sollten wir das schon machen, und das ist doch unproblematisch und so. Also da ist das lange noch nicht so weitgehend dann verhandelt. geklärt. Noch Fragen an der Stelle? Ja, dann jetzt die aktuellen Betrachtungen. Da bitte jetzt nicht von der ersten Folie gleich erschrecken. Ich möchte daran nur ein paar Punkte deutlich machen. Und was unklar sein sollte, das können wir dann auch klären. Aber es geht wirklich nur um ein paar Punkte. Nur es muss an der Stelle sein, weil um überhaupt einen Begriff von Komplexität überhaupt zu bekommen. Weil sonst, wenn ich jetzt einfach sage, es ist komplex, dann nehmt ihr den Begriff weg mit und Geschlecht existiert aber genau weiblich oder männlich einfach so weiter, weil es ist nicht angegriffen. Deshalb muss ich ein paar mehr Punkte deutlich machen. Also seht das bitte nach. Genau, also dass die Abkürzungen, die da stehen, müssen euch gar nicht verwirren. Auch die Hälfte der Folie, also ich gehe auch nur auf die Hälfte der Folie ein, nämlich auf den Vorgang, also im Moment, also aus der Folie wird zumindest schon deutlich, wie miteinander vereinbart wurde diese Erbanlagen und diese Keimdrüsen. Ich weiß nicht, wo ich mich hinstellen soll, damit alle was sehen können, aber ich hoffe, das geht irgendwie, ich bewege mich ab und an. Also jetzt wird davon ausgegangen, dass es eben irgendwelche Gene geben würde, die zunächst dazu führen würden, dass sich entweder Eierstöcke oder Hoden, also Eierstöcke oben und Hoden ausbilden würden. Und diese, also dann Eierstöcke oder Hoden, würden dann Hormone ausschütten und damit die Entwicklung des Genitaltraktes, also des übrigen Genitaltraktes, bewirken und damit sozusagen eine eindeutige weibliche oder männliche Entwicklung dann herbeiführen. Ich möchte mich heute darauf beschränken, also auf den Bereich, der als Geschlechtsdetermination benannt wird, also die genetischen und chromosomalen Faktoren, die eine Rolle spielen für die Ausbildung von Eierstöcken und Hoden. Das ist der Punkt, den ich machen will, weil da sonst würde das einfach zu viel werden. Trotzdem, auch wegen deiner Frage, noch gleich was mit hinzugefügt. Das soll nicht heißen, dass der zweite Teil der Folie einfacher wäre oder weniger komplex wäre, sondern vielmehr sind da genauso komplexe Betrachtungen anzuschließen, die teilweise zum Beispiel von Anne Fausto-Sterling auch schon angestellt wurden. Und zum Beispiel ist es keineswegs so, hier erscheint es ja sehr einfach, Eierstöcke würden Östrogen bilden und Hoden würden Testosteron bilden. So ist es keineswegs, sondern sowohl in Eierstöcken als auch in Hoden werden sowohl Östrogene als auch Androgene gebildet, also sowohl verweiblichende als auch vermännlichende Hormone. Das ist auch eigentlich ganz logisch, weil sie basieren auf ein und demselben Biosyntheseweg. Also auch für Östrogene müssen zunächst Androgene, also gerade Testosteron und Androstendion, gebildet werden, die dann erst durch Aromatase häufig umgebildet werden in Östradiol bzw. Östron. Und das bedeutet also, es müssen erst Androgene gebildet werden und daraus werden dann Östrogene gebildet. Und diese Bildung finden auch sowohl in Eierstöcken und Hoden statt. Also kann man also, was ich deutlich machen will, es gibt einen gemeinsamen Biosyntheseweg, sowohl Hoden als auch Eierstöcke produzieren sowohl Östrogene als auch Androgene und das ist eigentlich jetzt auch gar nichts Neues, also das ist keine neue Beschreibung seit den 1990er Jahren oder so, sondern das ist seit den 1920er, 1930er Jahren beschrieben. Da hat nämlich Bernhard Zondek bei dem männlichen Pferd, dem Hengst, im Urin wesentlich mehr Östrogene feststellen können, also als weiblich gedachte Geschlechtshormone, als bei dem weiblichen Pferd, der Stute. Und insofern sind diese Betrachtungen durchaus in der Diskussion, also auch schon länger, und ist zumindest bekannt, dass es nicht so einfach ist. Und das auch einfach noch zu den Umbildungsprozessen. Also es sind auch keineswegs Eierstöcke und Hoden die einzigen Bildungsorte für die als Geschlechtshormone gedachten Hormone, sondern sie werden auch in Nebennierenrinde, in Plazenta und Ähnlichen gebildet. Im Fettgewebe werden solche Hormone umgebildet, also beispielsweise wenn eine zu hohe Testosteronkonzentration vorhanden ist, dann werden im Fettgewebe diese wird Testosteron dann in Östrogene umgebildet. Insofern alles an dieser Stelle nicht so einfach zu betrachten und das wollte ich jetzt an der Stelle einfach nur anreißen. Ich hoffe, das ist jetzt hier ausreichend ein bisschen. Und also hier sind sozusagen genauso komplexe Betrachtungen anzustellen, wie ich sie jetzt im Folgenden gleich hier anschließe. Und hier möchte ich aber auch nochmal, ich hatte vor uns das mit deutsche Faschisten haben weiter geforscht und sowas, nochmal hier gerade bei Hormonen deutlich machen. Das hatte tatsächlich einen Einfluss. Also arbeitet jetzt Helga Satzinger in ihrem Buch Differenz und Vererbung, 2009 erschienen, sehr schön heraus, dass beispielsweise Arbeitsgruppen wie die von Richard Goldschmidt, also der war gerade in der Genforschung aktiv, er vertrat sehr komplexe Modelle der Genwirkung und für die Hormonforschung Bernhard Zondek, der vertrat eben auch solche eher komplexeren Modelle, kam auf widersprüchliche Ergebnisse. Das waren jüdische Wissenschaftler, die da führend in dem Bereich waren und die mussten emigrieren, beziehungsweise einige wurden auch, also gerade auch Assistentinnen wurden auch ermordet. Und entsprechend wurde sozusagen häufig die Ebene abgeschnitten, die eben gerade komplexere Betrachtung vertreten hat. Und jetzt gerade zur Hormonforschung, Adolf Butenandt folgte dann am Kaiser-Wilhelm-Institut nach und der hat gerade bei Hormonen sehr einfache Konzepte vertreten. Also er hatte auch ein recht einfache Familienvorstellungen, die den Nationalsozialistischen sehr nah waren. Und er war auch selbst NSDAP-Mitglied, also klar verteilte Sphären, weiblich-männlich. Das sollte sich sozusagen auch in den Hormonen widerspiegeln. Also es sollte eindeutige weibliche und eindeutige männliche Geschlechtshormone geben. Auch Butenandt kam aber darauf, dass es gar nicht so einfach ist. Also er kam auf Widersprüche, aber die gliederte er dann als sogenannte Zwitterhormone aus, also dann intersexuellen Hormone sozusagen. Und damit waren sie aber auch aus dieser Diskussion wieder ausgeschlossen und konnte trotzdem weiblich-männlich als dominant dann betrachtet werden. Das einfach zu dem politischen Hintergrund. Auf die komplexeren Betrachtungen wird erst seit den 1980er Jahren wieder mehr verwiesen und daran verstärkt angeknüpft. Insofern sollte man solche, auch die politische Einbindung keineswegs aus den Augen verlieren. Jetzt aber zum Eigentlichen. Und wie gesagt, die zweite Hälfte der Folie einfach vergessen. Ich habe jetzt vergessen, noch eine andere Folie mit einzubinden, bei der das nicht drauf ist, also nicht verwirren lassen davon mehr. Und jetzt erkläre ich einfach, also wir wissen ja alle, so X-Chromosomen wird, also zwei X-Chromosomen werden als typisch weiblicher Chromosomensatz angesehen. X- und Y-Chromosomen werden als typisch männlicher Chromosomensatz angesehen und die sind sozusagen hier vorne zu denken, also das erstmal als die chromosomalen Anlagen, die vorhanden werden und also die wären sozusagen in allen Zellen vorhanden. Bei der Embryonalentwicklung würde erstmal eine Genitalfurche bzw. eine Genitalleiste vorhanden sein. Also wir können uns das als kleinen Zellhaufen vorstellen, aus denen dann die Genitalien in der Folge entstehen. Und diese Genitalleiste, die wäre zunächst geschlechtlich undifferenziert. Also da gibt es keine Zelldifferenzierung, genauso wenig wie in der indifferenten Keimdrüse, die dann daraus erstmal gebildet wird. Also hier ist sie auch als Bipotential beschrieben. Es wird häufig tatsächlich der Begriff indifferent an der Stelle mitverwendet, aber hier wird schon angedeutet, dass es angeblich nur zwei Möglichkeiten der weiteren Entwicklung geben solle. Und die Abkürzungen stehen jeweils für Gene bzw. Genprodukte, die dann dazu führen, also die bei diesen Entwicklungsschritten bedeutsam wären. Und hier sind auch einige Genprodukte dargestellt, die dann dazu führen würden, dass sich die indifferente Keimdrüse entweder zu Hoden oder zu Eierstöcken entwickeln würde. Das ist sozusagen schon kurz und knapp der Ablauf. Ich hoffe, das war noch nicht so schlimm. Jetzt spannend ist dabei auch, Also spannend ist dabei, also ich habe schon vorhin angedeutet gehabt, diese Verbindung von Erbanlagen und Keimdrüsen, die wurde eben gerade über solche Chromosomengene vollzogen. Also es wurde jetzt nach einem Faktor gesucht, der dazu führen würde, dass sich diese Hoden ausbilden würden. Also zunächst nach einem chromosomalen Faktor bzw. einen Abschnitt auf den Chromosom, schließlich nach Genen, die dazu führen würden, diese Hoden auszubilden. Und dieser Faktor oder die Suche danach wurde auch als die Suche nach dem hodendeterminierenden Faktor, also der Hoden bestimmen würde, bezeichnet. Und für diesen hodendeterminierenden Faktor wurden nach und nach verschiedene Gene und Genprodukte vorgeschlagen. Sie wurden immer wieder verworfen. Also es gibt also seit den 70er Jahren wurden verschiedene vorgeschlagen. Sie wurden immer wieder verworfen, weil dann auf einmal festgestellt wurde, dass dieser Faktor beispielsweise vorhanden war, aber sich trotzdem keine Hoden ausbildeten, oder dieser Faktor war nicht vorhanden und es bildeten sich trotzdem Hoden aus, oder es zeigte sich in der Folge, dass dieser Faktor, der beschrieben wurde, breit gestreut im gesamten Genom des Menschen in zig Kopien, also in 20 oder noch mehr Kopien vorhanden war, sodass eine eingeschränkte Wirkung auf die Hodenentwicklung auch nicht wahrscheinlich erschien. Also insofern jeweils widersprüchliche Ergebnisse. Jetzt 1990, also und jetzt auch aktuell betrachtet, ist SRI von Bedeutung, die sogenannte geschlechtsdeterminierende Region auf dem Y-Chromosom. Und dieses SRI wird aktuell als dieser hodendeterminierende Faktor betrachtet oder wurde zunächst als dieser Faktor betrachtet. Aber auch bei SRI stellte sich schnell heraus, dass dieses vorhanden sein konnte und es bildeten sich trotzdem keine Hoden aus, oder es war nicht vorhanden und es bildeten sich dann noch Hoden aus. Also da zeigten sich auch sehr schnell diese widersprüchlichen Ergebnisse, sodass man zu anderen Konzepten überging, eben zu sagen, nicht dieses einzelne Gen würde dazu führen, dass Hoden ausgebildet würden, sondern man ging dazu über, dass mehrere Gene zusammenwirken müssten, und man ging zu komplexeren Netzwerkmodellen, also in denen viele Gene und Genprodukte einbezogen wären und die erst zusammen dann zur Ausbildung dieser Hoden führen würden. Also also ich hoffe, der Punkt wurde klar. Also zunächst ein einzelnes Genprodukt sollte die Hodenentwicklung bewirken. Das zeigte sich aber durchaus als nicht so gegeben, und deshalb ging man zu Netzwerkmodellen über, bei denen mehrere miteinander wechselwirken würden. Das Gleiche, jetzt kommt nochmal der androzentrische Punkt, den ich vorhin schon bei Keimdrüsen deutlich gemacht hatte. Also erst wurde männliches Geschlecht immer beforscht, dann wurde weibliches Geschlecht beforscht. Gerade aus dem Punkt heraus, dass gesagt wurde, zu dieser überlegenen und tollen Version des Mannes müssten weitere aktive Entwicklungsschritte erfolgen, sodass die bei weiblichen Geschlecht nicht notwendig wären. Also deshalb wurden die Hoden als bedeutsam erstmal betrachtet, also für Ende des 18. Jahrhunderts, hatte ich es vorhin gesagt. Hier zeigt sich das auch, also auch bei der Suche nach solch einem hodendeterminierenden Faktor wird auch deutlich, es wurde nach dieser vermännlichenden Wirkung gesucht, wogegen davon ausgegangen wurde, dass sich weibliches Geschlecht einfach so ausbilden würde. Also da sei kein weiteres Zutun erforderlich. Und entsprechend wurde seit den 1940er Jahren nach diesem vermännlichenden Faktor gesucht. Und erst in den 1980er Jahren, da war gerade eine Arbeit von Eiche und Weschbirn sehr bedeutsam, die haben einfach schlicht dargestellt, dass es sich auch bei Eierstöcken um komplexe Organe handele und dass deshalb überhaupt nicht zu verstehen sei, dass die einfach so entstehen sollten, sondern auch da müssten aktive Entwicklungsschritte erfolgen. Und entsprechend wurde dann auch seit den 1980er Jahren auch nach weiblicher Entwicklung geguckt, und da wurde dann sozusagen dann analog dazu die Suche nach dem Eierstockdeterminierenden Faktor begonnen, und da wurden dann auch verschiedene vorgeschlagen, einer davon und auch, also sowohl der erste als auch einer, der im Moment noch sehr wahrscheinlich betrachtet wird, ist dieses DAX1, das ist eine Region auf dem X-Chromosom. Und aber auch da stellte sich schnell heraus, dass das wiederum nicht so einfach ist. Also das konnte vorhanden sein und es bildeten sich trotzdem. Also das ist gerade dosisabhängig, also insofern ist es da ein bisschen komplexer. Also auf jeden Fall zeigte sich das da durchaus auch mit sehr widersprüchlichen Ergebnissen und so ging man da auch zu komplexeren Modellen über und da beschrieb man beispielsweise dann dieses WNT4-Alpha als weiteres Gen-Gen-Produkt, das dabei eine Bedeutung haben sollte. Also nochmal, bis hierhin ist eigentlich noch gar nicht viel passiert. Es ging lediglich darum zu sagen, erst wurde nach einem Gen-Gen-Produkt gesucht, schließlich da zeigte sich das jeweils widersprüchlich und dann ging man zu Netzwerkmodellen über. An der Stelle ist aber auch schon durchaus spannend, also gerade bei diesem DAX1 fällt auch schon diese sehr binäre Aufteilung in sich zusammen, weil da festgestellt wurde, dass es durchaus eine Rolle bei der Eierstockentwicklung spielen könnte, aber auch eine Rolle bei der Ausbildung befruchtungsfähiger Spermien. Also sozusagen auch in diesem unteren Weg eine Rolle spielen könnte. Und da wird schon deutlich, vielleicht ist auch diese Einordnung gar nicht so einfach möglich dann an der Stelle. Worauf ich aber eher hinaus will, ist, dass wir kommen hier bei diesen Netzwerkmodellen an, wo viele Faktoren miteinander wechselwirken. Und wenn viele Faktoren miteinander wechselwirken, also auch viele daran beteiligt sind, dann warum sollte das bei jedem Menschen vollständig identisch sein? Also warum müssen immer die gleichen Faktoren miteinander interagieren und warum kann sich das nicht individuell unterscheiden? Dieser Punkt wird vielleicht ein bisschen deutlicher, wenn wir uns klar machen, dass nicht nur diese 7 Gene bzw. Genprodukte, die hier dargestellt sind, mittlerweile als bedeutsam betrachtet werden, sondern aktuell werden etwa 1000 Gene, Genprodukte in dem Bereich beschrieben, die eine Bedeutung bei der Entwicklung der Genitalien haben könnten. Und insofern, da wird das ein bisschen deutlicher, dass offensichtlich viele Faktoren miteinander interagieren und dass die keineswegs dann nur, also dass die keineswegs nach Geschlecht eindeutig getrennt sein müssten. Einfach noch zwei Punkte, die darauf ebenfalls hinweisen, sind einerseits die wenigsten dieser Gene, die als möglicherweise bedeutsam bei der Geschlechtsentwicklung beschrieben werden, sind auf den sogenannten Geschlechtschromosomen, also X und Y, lokalisiert. Also die meisten dieser Gene sind breit im Genom verstreut, kommen auf den Autosomen, also auf den Körperchromosomen, die als nicht geschlechtlich betrachtet werden, vor. Und die allerwenigsten, also SRI und DAX1, sind wenige dieser Ausnahmen. Nur die wenigsten kommen auf den sogenannten Geschlechtschromosomen vor, sodass man auch in Frage stellen könnte, muss man überhaupt diese Chromosomen X und Y als Geschlechtschromosomen bezeichnen? Also sie kommen regelmäßig auf den Chromosomen 1, 9, 17, was weiß ich, also wirklich breit verstreut vor. Und ja. Sie sind eben einer der Bestandteile. Sie sind eben auch ein Chromosom wie die anderen auch und die anderen spielen auch eine Rolle. Und es gibt ja auch beispielsweise Männer mit XX-Chromosomen, also als typisch weiblich betrachteten Chromosomensatz, die aber als typisch männlich betrachtete Genitalien ausgebildet haben. Also das wird ja auch beschrieben. Es ist immer so und so die Frage bei den ganzen Betrachtungen und das ist auch für die Zahlen, die wir vor uns hatten, zur Intersexualität relevant. Ein Mensch muss ja erstmal in den Blick von einer Medizin kommen und deshalb Leute beispielsweise mit Klinefelder-Syndrom, also mit XXY oder XXXY, die kommen meistens gar nicht in den Blick der Medizin, weil sie ein unauffälliges Erscheinungsbild haben, also was jetzt nicht weiter auffällt. Und das sind eben gerade die Punkte, die da relevant sind und auch direkt nach der Geburt ist das durchaus mit der Geschlechtseinordnung gar nicht so einfach, weil eben Genitalien häufig auch geschwollen sind. Also insofern ist da schon dieses, also schon die Erwartungshaltung sowohl der Hebamme als auch der Ärztin als auch der Eltern dann bedeutsam, die auch zu einer Geschlechtseinordnung da dann gerade führen können. Also hier der Punkt, viele Gene, Genprodukte wirken. Diese sind keineswegs nur auf den als Geschlechtschromosom betrachteten Chromosomen vorhanden. Und hier hatten wir jetzt auch gerade die unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten, also auch XXY und ähnliches tritt eben auch auf. Was aber häufig und was auch hier aus der Abbildung gar nicht hervortritt und was auch vernachlässigt wird, es ist keineswegs so, dass die Gene bei einem Geschlecht, ich mache kurz den Punkt noch fertig, dass die Gene bei dem einen Geschlecht vorhanden sind und angeschaltet sind, also angeschaltet in Anführungsstrichen, und bei dem anderen Geschlecht nicht vorhanden sind und nicht angeschaltet sind, sondern sie sind im Regelfall sowohl bei als weiblich als auch bei männlich betrachteten Individuen vorhanden und angeschaltet, und es geht eher um ein mehr und weniger, also ob ein Gen mehr oder weniger abgelesen wird, und das kann sich im Bereich von 5 oder 20% oder auch mehr, also es kann auch 100% sein, aber es geht eben nicht um ein Entweder-Oder, sondern sie sind eben jeweils in unterschiedlicher Rate sozusagen dann angeschaltet mit. Und das zeigt sich gerade in anderen Studien, dass das keineswegs jetzt nach dem Geschlecht getrennt sein muss, sondern es kann, also die innerhalb der Gruppe männliche Individuen kann das auch erheblich variieren, wie stark ein Gen abgelesen wird und wie oder eben nicht abgelesen wird. Also insofern ist das tatsächlich individuell sehr verschieden innerhalb einer dieser zugeordneten Geschlechtsgruppen, und das ist eben gerade ein Indiz für mich mehr, eben tatsächlich genauer hingucken zu müssen. Es ist eben nicht einfach so, ein Gen ist da, es wird angeschaltet, dann sind Hoden da und so, oder es sind mehrere Gene, die dann irgendwie wechselwirken und dann sind Hoden da, sondern es ist komplexer, es geht auch immer um die Quantität, und also spielen ganz viele Faktoren mit rein. Und das kann sich eben jeweils auch unterscheiden.
Ich müsste nur mal fragen, wie lange meinst du, würde es noch in etwa dauern?
So, tut mir leid an der Stelle, also 5 Minuten würde ich sagen, ist das für euch noch okay so? Und dann hoffe ich trotzdem noch Diskussion, also ich muss mich entschuldigen, das ist ein bisschen ausufernd geworden. Okay. Ich dachte, jetzt macht die Uni schon das Licht aus. Okay. Damit wäre ich sozusagen auch mit dieser Folie am Ende. Also was ich hieran, also ich hoffe, es wurde ein bisschen deutlich. Also hier wird das ja sehr binär dargestellt, also dass nur weibliches oder männliches Geschlecht entstehen könnte. Und ich wollte das ein Stück weit in Frage stellen. Also ich wollte darstellen, dass eben viele Faktoren miteinander zusammenwirken, dass es eben auch um Quantität des Ablesens geht und dass es mir deshalb als nicht logisch erscheint, dass nur 2 Möglichkeiten des Ausgangs vorhanden sein sollten, gerade weil wir ja bei DAX1 festgestellt haben, dass das sowohl bei der Ausbildung von Eierstöcken als auch bei der Ausbildung von befruchtungsfähigen Spermien Bedeutung haben könnte. Also das sind einfach einige Indizien, die darauf hinweisen, dass es sich tatsächlich um Entwicklung handelt, um einen Entwicklungsprozess, der aber nicht vorbestimmt ist, sondern der tatsächlich individuelle Möglichkeiten der Ausbildung auch des Genitaltraktes zulässt. Exprimiert werden, Expression.
Wie ist die Bekannt, wie das bei
Hämaphroditen ist? Deshalb eben, das ist genau der Punkt, da werden ja unterschiedliche beschrieben, beispielsweise, dass teilweise ja, zum Beispiel das Gen für den Androgenrezeptor, also für den Rezeptor, an den dann Testosteron binden würde, nicht ausgebildet wird und dass deshalb dieses, also eben auch keine Hoden ausgebildet, also dann auch als männlich gedachte Geschlechtsmerkmale nicht ausgebildet werden. Also das könnte beispielsweise einer der Faktoren sein oder eben auch andere Möglichkeiten. Also es gibt da zahlreiche Möglichkeiten. Wie gesagt, auch auf chromosomaler Ebene hatte ich ja Klinefelter-Syndrom, also XXY, XXXY mit erwähnt. Dann gibt es X0 als Turner-Syndrom pathologisiert. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die vorhanden sein können. Und es kann zum Beispiel dieses 3-Gen nicht vorhanden sein und dann kommt es beispielsweise darauf an, wie stark dieses SOX9-Gen beispielsweise vorhanden ist oder abgelesen ist. Aber das eben tatsächlich auch im Moment nur solche zuspitzenden Beschreibungen, weil genau weiß es eine Biologie, eine Medizin nicht, weil sie sich gar nicht auf diese Komplexität so einlässt, sondern sie sucht meist nach einem Faktor, der sozusagen eindeutig Geschlecht bestimmen würde dann. Und untersucht nur diesen einen, abgetrennt von den anderen dann auch.
Ja? Wenn man jetzt diese ganzen Ausnahmen, die du angesprochen hast, zusammennimmt, also diese ganzen Abweichungen bei den X und Y, was auch immer, wie kann man da sagen, was das prozentual ausmacht gegenüber dem normalen? Oder geht es schon gar nicht, diese Aussage?
Das ist genau der Punkt. Also wenn wir uns vorstellen, dass da 1000, lass es auch nur 80 sein, Gene, Genprodukte miteinander wechselwirken und das tatsächlich, also und da auch die Quantität entscheidend ist, dass das innerhalb einer Geschlechtsgruppe, also sowohl schon, also schon innerhalb der weiblichen Geschlechtsgruppe, dann also die so zugeordnet werden, variiert, ist das für mich eher ein Hinweis darauf, dass sich tatsächlich bei jedem Menschen die Merkmale individuell verschieden ausprägen. Also dass tatsächlich Genitalien bei Menschen unterschiedlich sind. Es ist dann wiederum die Frage, das ist dann bei Genitalien, ist so und so noch viel mehr Variabilität möglich, weil es keine Merkmale sind, die irgendwie überlebensnotwendig sind. Also beispielsweise bei der Ausbildung des Herzens oder der Leber ist weniger Variabilität möglich, weil es muss ja funktionstüchtig sein, beziehungsweise durch eine Medizin in einen funktionstüchtigen Zustand versetzt werden können. Bei Genitalien, sie sind für das Überleben des Individuums nicht erforderlich. Deshalb ist da noch mehr Variabilität möglich. Und das für mich ist eher die Frage, und das könnte eben auch spannend für eine Biologie, Medizin sein, wie kommen unterschiedliche Häufigkeiten zustande? Also wie wird eine gewisse Stabilität bei der Ausprägung von Merkmalen erreicht? Also gerade bei Augen zum Beispiel ist ja recht häufig, dass Menschen 2 Augen haben. Also das scheint ja schon sehr stabil zu sein und wie wird diese Stabilität gewährleistet und wie kann trotzdem gleichzeitig Variabilität gewährleistet sein. Und die Frage wird aber erst möglich, wenn man nicht sagt, ach, wir haben hier das eine Gen, das ist schon natürlich eingeschrieben, dieses Merkmal findet sich so wieder. Also das ist der Punkt, den ich ein bisschen aufmachen will. Dazu vielleicht an der Stelle nur einen kurzen Satz, vielleicht nachher in der Diskussion noch ein bisschen mehr, weil das würde tatsächlich sehr weit jetzt wegführen. Diese Erwartungshaltung, dass beispielsweise im Embryo Testosteron geschlechtsunterschiedlich sehr stark wirken würde und dann zu einer Vermännlichung des Gehirns führen würde und ähnliches, die ist insofern schon nicht haltbar, weil das meiste Testosteron, die meiste Testosteronausschüttung durch mütterliche Hormone angeregt wird und das bei allen Embryonen gleich. Und das wären 2/3 der Schwangerschaft. Also diese Betrachtung, dass da schon diese sehr eindeutigen Wirkungen vorhanden wären, gibt es so nicht. Vielleicht einfach ein kurzer Verweis auf Literatur. Also Anne Faustus-Törling ist wieder ganz gut. Und gerade zu Gehirnforschung und da vermeintlichen Unterschieden ist ein Aufsatz, der ist auch online frei zugänglich von Sigrid Schmidt sehr schön. Wie kommt Geschlecht ins Gehirn? Wie kommt Geschlecht ins Gehirn? Und Fragezeichen, also findet man unter Schmidt und dem Namen. Und es gibt ein recht schönes Buch, das ist eine Antwort auf diese populären Bücher, die immer sagen, warum Frauen dies besser können und Männer das besser können. Da gibt es eine Antwort von kritischen Wissenschaftlerinnen, also direkt Neurobiologinnen, die fundiert ist, aber auch populär verständlich. Und das ist von Quaiser, Pohl und Jordan herausgegeben. Und das Buch heißt, warum, also so ähnlich, warum Frauen glauben, dass sie nicht einparken können und Männer ihnen immer Recht geben werden. Und das ist sozusagen, also das sind recht schöne Einführungsarbeiten dazu. Ich würde an der Stelle noch mal kurz, bevor wir in eine Diskussion einsteigen, noch mal ein was nachlegen wollen, weil bisher sind wir nur auf dieser chromosomalen genetischen Ebene verblieben und ich möchte zumindest noch ganz kurz ein, zwei weitere Punkte nachlegen, einfach noch mal, um die Komplexität zu verstärken. Also deshalb, das hatte ich schon gesagt am Anfang, um diese Komplexität deutlich zu machen, reicht es nicht aus, dass ich sage, es ist komplex, sondern ich muss eben auch leider ein paar mehr Ausführungen machen, damit es tatsächlich ein bisschen nachvollziehbar ist. Es ist aber tatsächlich eigentlich nur wichtig, dass bei euch rüberkommt, also es sind gar nicht die Abkürzungen entscheidend und so, sondern tatsächlich, es ist komplex und diese einfachen Darstellungen, die in Spiegel, Stern, was weiß ich wo immer getroffen werden, die eben nochmal in Frage zu stellen, weil da wird sehr viel weggelassen. Also da wird eben gerade immer ein sehr einfaches Modell dargestellt. Ist okay, wenn ich noch eins weitergehe, dann sind wir auch vorbei.
Das Publikum noch zuhören kann.
Ist noch. Also. Bitte auch wieder nicht erschrecken. Ich möchte einfach nur also tatsächlich drei Punkte deutlich machen daran. Einerseits habe ich erstmal einerseits, das ist vielleicht der erste Punkt, wie ich habe vor uns dargestellt, mittlerweile werden 1000 Gene, Genprodukte beschrieben. Es handelt sich um Komplexität. Diese Komplexität wird hier deutlich. Also hier sehen wir tatsächlich, es sind mehr solche Gene, Genprodukte dargestellt. Und das ist der wesentliche Punkt. Also hier wird das nochmal plastisch, ohne das jetzt im Einzelnen verstehen zu müssen. Und dann, was trotzdem wieder auffällig ist, am Ende steht wieder eindeutig weibliches und männliches Geschlecht. Das ist schon der erste Punkt. Ein zweiten Punkt, den ich nachlegen möchte und der mir wichtig ist, ich habe direkt in die Überschrift geschrieben, bei Mäusen, also das habe ich nochmal hervorgehoben. Ich möchte damit nicht sagen, dass das bei unterschiedlichen Tierarten gleich wäre oder ähnliches oder dass die Geschlechtsentwicklung bei Menschen so verlaufen würde wie bei der Maus, sondern das hat einfach nur den pragmatischen Grund, eine ähnlich komplexe Darstellung fand sich für den Menschen nicht. Also deshalb habe ich die herausgegriffen, um einfach jetzt das plastischer deutlich zu machen noch. Es sprechen im Moment einige Indizien dagegen, dass das so einfach zu übertragen ist. Also zum Beispiel bei das Homolog zu SOX9, also was in der Folie vorher mit auftauchte, das hat bei der Maus unterschiedliche Wirkungen als SOX9 beim Menschen. Also insofern da durchaus Unterschiede zu treffen. Aber auch diese Einteilung mit XX-Chromosom typisch weiblich, XY-Chromosom typisch männlich, ist auch keineswegs überall bei allen Säugetieren verbreitet. Also bei anderen Tierarten stellt sich das ohnehin ganz unterschiedlich dar. Also da wissen wir ja mit chemischen Einflüssen, mit Temperatureinflüssen. Aber selbst bei Säugetieren ist das nicht so einfach. Es konnten beispielsweise einige Rattenarten gefunden werden, also japanische Landratten und Mulllemminge wurden auch gefunden, bei denen es überhaupt keinen chromosomalen Unterschied zwischen als weiblich und als männlich betrachteten Individuen gab. Also dieser Unterschied XX, XY war da nicht aufzufinden und deshalb schon tatsächlich, also es ist eben nicht vergleichbar, aber deshalb ist das auch willkommen, das hier kurz anzuführen mit. Und ich habe die Abbildung genommen, gerade weil sich eine ähnlich komplexe für den Menschen nicht gefunden hat. Gut, Komplexität hatten wir jetzt schon als Punkt dazu. Ein zweiter Punkt, den ich deutlich machen will, ist, hier in der Legende haben wir einmal die durchgezogenen Linien verweisen auf gezeigte Interaktionen, also die, für die es tatsächlich Anhaltspunkte gibt, für die es experimentelle Ergebnisse gibt. Und darunter die gestrichelte Linie, die verweist auf indirekte oder angenommene Interaktion. Also indirekt, das bedeutet, dass beispielsweise hier zwischen dem DAX1 und hier zwischen der Hemmung von, also hier auf der Linie noch andere Faktoren dann zwischengeschaltet sein müssten, also dass da die Faktoren, die dort sind, nicht bekannt sind, also deshalb indirekte bzw. angenommene Interaktion. Also angenommene Wechselwirkung verweist darauf, dass einfach im Moment das, also die Theorie da ist, das könnte ja so sein. Also da gibt es sozusagen weniger Anhaltspunkte als bei den gestrichelten Linien, bei den durchgezogenen Linien. Also nochmal einfach kurz gesagt, die durchgezogenen Linien verweisen auf Wechselwirkungen, die tatsächlich recht sicher sind, also die recht sicher gezeigt wurden. Und die gestrichelten Linien verweisen auf solche, die unsicher sind, wo noch andere Faktoren zwischengeschaltet sein könnten oder ähnliches. Und ich möchte einfach hier darauf verweisen, wie wenige Linien durchgezogen sind und wie viele Linien gestrichelt sind. Also das wird, glaube ich, ganz plastisch deutlich. Und das macht auch klar, dass dieses einfache Bild, was immer in Spiegel, Sternen und Zeit und ähnliches gezeichnet wird, dass eine Biologie wissen würde, wie Geschlechtsentwicklung abläuft, das ist damit schon widerlegt. Sie weiß es offensichtlich nicht, aber sie hat ein Modell, was sie mehr oder weniger entwickelt. Also es sind ganz viele Faktoren einfach hier ja als nicht bekannt oder nicht genau untersucht und so dargestellt. Das ist der zweite Punkt, den ich deutlich machen will. Also eine Biologie, dieses Bild, das wir haben, dass eine Biologie scheinbar sicher wissen würde, wie Geschlechtsentwicklung ablaufen würde, ist so nicht gegeben. Der dritte Punkt ist tatsächlich dann jetzt auch der letzte Punkt dazu. Und bisher waren wir nur auf dieser Ebene Chromosomen und Gene, also auf einer sehr zweidimensionalen Ebene, die ja durchaus dann deutlich mal, also noch assoziieren würde, ach, es ist ja doch irgendwo eingeschrieben in ein Gen oder in ein Chromosom. Das ist aber nicht der Fall und darauf möchte ich jetzt hinaus. Also hier sehen wir zum Beispiel WT1-KTS, hier WT1-KTS und hier WT1-SF1. Also einmal immer ähnliche Abkürzungen, die darauf verweisen, offensichtlich hat das was gemeinsam, aber trotzdem eine Unterscheidung. Und das ist auch der Punkt, warum ich in den bisherigen Ausführungen immer von Genen und Genprodukten gesprochen habe, weil Gene sind tatsächlich die Faktoren, die direkt auf der Erbsubstanz, also in der DNA, vorhanden sind, also da bestimmte Abschnitte beschreiben. Und Genprodukte sind dann die Produkte, die tatsächlich in der Zelle eine Wirkung entfalten. Also erst die DNA ist erstmal in dem Sinne egal, sie entfaltet in der Zelle keine Wirkung. Und bis dahin, also zwischen DNA und dem tatsächlich wirksamen Produkt, sind ganz viele Prozesse, ganz viele Schritte notwendig, damit überhaupt erst dieses Produkt gebildet wird. Und das bei WT1, das ist beispielsweise so ein Beispiel, bei dem mittlerweile 25 unterschiedliche Genprodukte beschrieben sind. Und um es nochmal klarer zu machen, also diese 25 unterschiedlichen Produkte, die tatsächliche Wirkung in der Zelle haben, gehen auf ein und dieselbe DNA-Sequenz zurück. Also ein und dieselbe DNA-Sequenz führt zu 25 unterschiedlichen Produkten mindestens. Und das verweist eben gerade auf die Bedeutung von diesen Prozessen, die stattfinden, und die möchte ich nur ganz kurz erwähnen. Einerseits Transkription, DNA wird in RNA, RNA als weitere Erbsubstanz umgebildet. Dann Transportprozesse aus dem Zellkern in das Zellplasma und dort findet dann die sogenannte Translation statt. Also dabei wird die Aminosäuresequenz gebildet, die dann sozusagen die Grundlage für dieses tatsächlich wirksame Produkt darstellt. Also wir haben verschiedene, ich möchte nur sagen, wir haben verschiedene Prozesse, die ablaufen und diese Prozesse, an diesen Prozessen sind wieder ganz viele zelluläre Faktoren beteiligt. Also es müssen sich verschiedene Faktoren zusammenlagern, damit zum Beispiel erstmal die DNA spezifisch abgelesen wird. Also dass erstmal eine DNA abgelesen wird und dafür müssen sich schon viele Faktoren zusammenlagern. Und dann haben wir erstmal ein Produkt, das aber auch wieder umgewandelt wird, also wo dann wiederum Bereiche rausgeschnitten werden und ähnliches. Also da passiert ganz viel von dieser zweidimensionalen Ebene, die wir zunächst hatten, Chromosomen, Gene, bis tatsächlich dieses wirksame Produkt vorhanden ist. Und vielleicht ein Punkt, ich führe es jetzt an der Stelle nicht weiter aus, weil wir schon sehr weit in der Zeit sind. Das Wichtige ist tatsächlich, aus einer DNA-Sequenz können viele Produkte gebildet werden, viele Genprodukte. Und das weist darauf hin, dass gerade dieses Verständnis, das wir häufig haben und das häufig in solchen Zeitschriftenartikeln dargestellt wird, dass eine DNA bereits für ein Merkmal kodieren würde, also dass das relativ in eins gesetzt wird, beziehungsweise also dass das alles in dieser DNA eingeschrieben sei, dass das eine falsche Vorstellung ist. Sondern es ist genau andersrum. Die Zelle entscheidet, welche Information aus einer DNA-Sequenz gebildet wird. Also erst die Zelle, also die Zelle führt dazu, dass aus einer DNA-Sequenz eine konkrete Information erst hergestellt wird. Und das bedeutet aber, dass nicht etwa schon alles vorhanden wäre in einem Genom, sondern dass gerade diese Prozesse ganz bedeutsam sind. Und das einfach auch nochmal plastisch deutlich gemacht. Also hier liegen bestimmt ganz viele Hautschuppen rum und so. Da ist die gesamte DNA dann mit vorhanden, aber sie entwickelt sich offensichtlich nicht zu einem Embryo. Also ist klar. Und das verweist aber darauf, offensichtlich sind die Umgebungsbedingungen bedeutsam. Also es müssen verschiedene Faktoren zusammenkommen, damit eben diese Entwicklung stattfinden kann. Und das hängt offensichtlich nicht mit der DNA zusammen. Also deshalb, zunächst habe ich auf genetischer, chromosomaler Ebene dargestellt, dass viele Faktoren beteiligt sind und dass es deshalb aus meiner Sicht nicht hinreicht, also schon da als überholt aus meiner Sicht erscheint, dass nur zwei Geschlechter entstehen sollten. Und jetzt wird nochmal deutlich, wird die Komplexität nochmal erweitert. Auch die DNA, auch die genetische chromosomale Ebene ist noch nicht die entscheidende, entscheidende Ebene, sondern daraus müssen erstmal tatsächlich die wirksamen Produkte dann hergestellt werden. Und das passiert eben auf Anforderungen der Zelle. Also deshalb wird erst aus einer DNA eine konkrete Information hergestellt. Und damit, das wollte ich einfach das nochmal ein bisschen weiten. Ich hoffe, es war jetzt nicht ganz überfordernd an der Stelle. So. Und also ich kann es leider an der Stelle auch nicht anders, einfacher ausdrücken, weil würde dann wahrscheinlich nochmal die doppelte Zeit gerade brauchen. Ja, dann würde ich einfach an der Stelle nochmal ich mache jetzt einfach den ganzen Abschluss nicht, sondern verweise einfach nochmal ein bisschen kurz auf Literatur. Und zwar, was zu Intersexualität ein sehr schöner Band ist, ist hoffentlich auch hier in der Bibliothek, ist 101 Intersex. Also da wird gerade dieses gewaltförmige, menschenrechtsverletzende System betrachtet. Dann zu diesen historischen Auffassungen zu Hermaphroditismus ist das Buch von Dreger sehr schön. Ist an einigen Stellen kritisiert, aber das ist für ein Einlesen erstmal unproblematisch. Wer mehr Fragen hat, kann mir gerne mailen. Dann Fausto Stirling, Sexing the Body, ist ein sehr schönes Buch, eben auch gerade zu Hormonen und auch zu Gehirn und Ähnlichem. Ein Vorgängerbuch ist eben, was ich schon erwähnt hatte, in deutscher Sprache dann auch Gefangene des Geschlechts. Dann Stefan Hirschauer hatte ich mit erwähnt, den Aufsatz, durchaus sehr lesenswert. Und das letzte ist dann eben meine Dissertation, die erschienen ist. Und ich habe jetzt noch einen kleinen Einführungsgeband, Geschlecht wieder die Natürlichkeit. Und ich habe auch von beiden ein paar mit. Also ich gebe die auch gerne günstiger weiter. Also das nur nebenbei. Okay, damit bin ich am Ende und danke für die viele Geduld, die ihr hattet.